Ich nehme das mal in die Hand. Vor ein paar Wochen ist mir etwas ziemlich, wie soll ich das sagen? Schrecklich ist das falsche Wort, ziemlich Überraschendes passiert, etwas, was man sich nicht so gerne wünscht. Das war an einem Freitagabend und ihr habt ja schon gehört, ich habe in Flensburg einen Zweitjob als Jugendpastor und an dem Tag war ich schon sehr, sehr früh im Gemeindehaus. Abends ist immer das Highlight die Jugendgruppe, aber vorher gab es Ostergartenplanung und Terminabsprachen und alles Mögliche. Dann kam das Essen mit Teenies, zwei 13-Jährige haben Nudeln mit Tomatensauce gekocht und es hat geschmeckt. Gut sogar, und wir mussten danach gar nicht die Küche renovieren. Und anschließend hatten wir dann den Jugendabend und kurze Zeit später, als das zu Ende war, kam ich raus und dann hatte ich mein Schockerlebnis. Mein Auto war gefrostet. Nicht ganz so schlimm, aber es wurde auf einmal, es war kalt geworden und ich dachte nur, oh. Das fehlt mir ja noch, weil Mütze und Jacke lagen natürlich im Auto, weil ich bin ja bei Sonnenschein in Flensburg angekommen. Und dann kam meine Freude. Ich hatte Enteisungsspray im Auto. Preis den Herrn. Und ich musste gar nicht lange kratzen und ich musste nur kurz und nicht lange frieren und ich hab gesprüht und konnte los. Das war ein Halleluja-Erlebnis. Und das Enteisungsspray lasse ich mal hier stehen, weil da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und dann, mein Auto war frei und dann dachte ich mir, jetzt kann es ja endlich losgehen, raus aus diesem Stadtteil Weiche. Da gibt's so eine 30er-Zone, eine ganz, ganz gerade Ausstraße. Freitagabend, 23 Uhr, das ist dann auch eine Versuchung. Aber ich habe mich dran gehalten, dann kam der Kreisel und das Ortsschild und dann dachte ich, jetzt kann ich endlich Gas geben. Und was war? Dicke Suppe. Dichter Nebel und Tempo 100 wäre Blindflug gewesen und so wurde meine Fahrt ein bisschen gemütlicher und ein bisschen länger, weil ich bei Tempo 100 Probleme mit der Orientierung gehabt hätte. Fahrbahnmarkierungen geben Orientierung und der Leitpfosten am Straßenrand mit den schönen Reflektoren auch, aber im dichten Nebel ist es trotzdem schwierig, Orientierung zu finden. Das ist dann gar nicht so leicht. Und das Problem, Orientierung zu finden, haben wir ja nicht nur im Straßenverkehr, das haben wir ja auch im realen Leben. Wir fragen uns, wann ist welcher Weg richtig, wann ist welche Entscheidung richtig? Und dann ist es gut, einen Wegweiser zu haben, und dann ist es gut, ein Orientierungssystem zu haben. Und dann ist es gut zu wissen, wo wir Orientierung finden. Und ich habe euch heute ein bisschen was aus dem Kolosserbrief mitgebracht. Wir als Arche Nordfriesland sind gerade mittendrin in so einem Orientierungsprojekt. Wir lesen den Kolosserbrief und dann lernen wir Altbekanntes kennen oder wir entdecken es wieder oder wir entdecken Dinge neu. Verschüttet geglaubt, es kommt wieder ans Licht. Manchmal ist es auch der erste Lichtstrahl. Und so finden wir Neuorientierung im Wort Gottes. Und deswegen auch mein Predigtthema: lebendig, frei und versöhnt durch Christus. Das klingt für mich nach einem riesigen Geschenk. Lebendig, frei und versöhnt durch Christus. Und da wollen wir heute Morgen mal so ein bisschen auspacken. Wir haben ja diese unsagbar kostbare Schatzkarte von Gott bekommen. Das ist die Bibel. Mit der Bibel können wir Gott entdecken, mit der Bibel können wir von Gott lernen, über Gott lernen, können wir das Wesen Gottes entdecken. Und da, wo ich gerade immer in meinen Flüchtlingsgesprächen unterwegs bin, da macht mich das dann immer traurig, dass da Menschen sind, die gar keinen Zugang zu Bibeln haben. Und dann macht es mich auf der anderen Seite traurig, wie oft nachlässig wir vielleicht mit unserer Bibel umgehen. Wir könnten jeden Tag Bibel lesen, in Frieden und in Freiheit, haben Zugang zu Bibeln. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Bibeln ich bei mir zu Hause stehen habe. Und wie oft nutzen wir diesen Schatz gar nicht. Ihr kennt bestimmt auch diese Jesus-Filme. Ich habe vor Weihnachten einem iranischen Christen so einen Jesus-Film geschenkt. Da gab es auch eine persische Tonspur. Und der hat sich gefreut, als hätte ich ihm ein Auto geschenkt. Ne? Also es war unfassbar, weil Er hat Jesus im Iran kennengelernt, das war sein Fluchtgrund. Deswegen musste er da raus, weil es für ihn immer unerträglicher wurde. Und dann hat er so einen Film gekriegt, wo er was über Jesus lernen konnte. Haben wir so diese Freude am Wort Gottes, haben wir diese Leidenschaft am Wort Gottes uns behalten? Das ist immer auch so eine Frage. Und wenn man bei so einer Predigt in einen Bibeltext einsteigt, soll das auch helfen, Begeisterung darüber zu finden. Und ich gehe durch ein paar Verse im Kolosser 2, fange mit den Versen 9 und 10 an. Kolosser 2, die Verse 9 und 10. Und gehe so abschnittsweise vor, habe das so gegliedert. Und der erste Punkt meiner Gliederung hat die Überschrift die Größe Christi. Weil das wird in Kolosser 2, den Versen 9 und 10 beschrieben, die Größe Christi. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn wird euch die Fülle des Heils zuteil, nicht durch irgendwelche anderen Mächte, denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Was steht da? Da steht, er ist Christus. Christus ist der Retter. Nur er. Und da steht, Jesus ist Gott. Christus hat die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Ganze Fülle. Mehr geht nicht. Das ist so das absolute Maximum. Gottes ganze Macht wohnt in Jesus. Und dieser Mensch war nicht nur ein Wundertäter, nicht nur ein Wanderprediger oder nicht nur ein Lehrer. Dieser Mensch war auch kein Scharlatan. Er ist auch nicht nach Indien ausgewandert und hat da eine Familie gegründet, wie es auch manche behaupten. Nein, in diesem Menschen, in diesem Jesus wohnte Gott. Komplett. Ganz und gar. Christus ist alles in allem. Nennt mir mal ein paar richtig gute Dinge. Jetzt seid ihr mal gefragt. Wir sind ja intime Runde. Jeder kennt jeden. Also ihr kennt euch, ich kenne euch nicht so gut. Sagt mal was so richtig Gutes. Es muss auch nichts Frommes sein. Ein Restaurantbesuch. Ja, das ist was richtig Gutes.
Tischgemeinschaft.
Ja, Geburt eines Babys. Ein richtig guter Film auf dem Sofa. Wir kennen uns anscheinend doch, das mache ich auch sehr gern. Müssen aber auch ein paar Chips dabei sein. Sonnenuntergang am Strand. Ich wohne an der Westküste, ne? Da geht die Sonne immer schön unter. Wenn das nicht mal regnet und die Wolken das verdecken. Geborgenheit in der Familie, das ist auch gut. Also euch fallen eine ganze Menge Dinge ein. Richtig gute Dinge. Gesang im Chor, ja, schöne Musik auch. Warum mache ich jetzt diese Aufzählung mit euch? Es gibt so diese eine Formulierung in dem Vers 10, die Fülle des Heils. Und ich habe da manchmal so meine Schwierigkeiten so mit diesen Wörtern. Was bedeutet das eigentlich? Und das bedeutet, dass alles nur erdenklich Gute, was es auch nur überhaupt geben kann, in Christus für uns bereitsteht. Alles das, was ihr aufgezählt habt und noch viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Und die Fülle des Heils, das ist dann nicht nur die große Geschenkekiste, sondern die Fülle des Heils, das ist die Rettung, die uns durch Christus zuteil wird. Wir sind auf dem Weg zu Ostern und da kommen wir damit wieder ganz intensiv in Berührung. Wir denken darüber nach, wow, Karfreitag, Jesus stirbt, Ostern, Auferstehung. Die Fülle des Heils ist die Rettung, die uns durch Christus zuteil wird. Also, Fülle des Heils sind viele, viele gute Dinge, aber vor allen Dingen diese Errettung. Wir wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben. Wir wissen, dass wir einen Fürsprecher haben. Wir wissen, dass wir einen Retter haben. Und dann steht da auch, dass Jesus Gott ist. Christus ist über alle Macht und über aller Gewalt im ganzen Kosmos. Da gibt es keine Gegenpartei, die ihm standhalten kann. Da gibt es nichts, was größer ist als Jesus. Gar nichts. Und wenn wir das begreifen und das leben und das immer wieder auch an unser Herz durchlassen, die Größe Christi, dann kann es damit losgehen. Das ist das Fundament, auf dem unser Glauben aufbaut. Und dann dann kommen wir und können in dem leben, was Christus uns schenkt. Wir können lebendig sein, wir sind frei und wir können versöhnt leben. Das klingt vielleicht nach großen Worten, vielleicht auch nach großen Taten, nach großen Verheißungen klingt das. Und große Verheißungen kann nur der machen, der auch der Größte ist. Jesus hält das, was er verspricht. Jesus sagt, du kannst leben. Du kannst Leben haben. Jesus sagt, ich will dir Freiheit schenken. Und Jesus sagt dir, Versöhnung ist möglich. Mit dir selbst, mit anderen und sogar mit Gott. Das ist so ein bisschen die theoretische Grundlage. Das ist ganz oft, wenn Paulus was ausführt, fängt er erstmal damit an, die Größe Gottes, die Größe Jesu, die Größe der Tat, die Jesus vollbracht hat, zu beschreiben. Und dann wird er auch immer praktisch. Und das ist für uns total wichtig. Also für mich ist es total wichtig, praktisch zu werden. Das kommt in den nächsten drei Versen, was das bedeutet, die Größe Christi praktisch. Für dich, für mich, was bedeutet es für mein Leben? Jetzt hören wir mal zu, was Paulus da ganz praktisch schreibt. Durch Christus seid ihr auch beschnitten worden, nicht am Körper, sondern so, dass ihr den ganzen Körper, sofern er unter der Herrschaft der Sünde steht, abgelegt habt. Dies geschah in der Christusbeschneidung, der Taufe. Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden und durch die Taufe seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen ließt, habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, das heißt in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Damit ist alles klar, oder? Das einzige Wort oder die einzige Beschreibung, womit ich immer meine Probleme habe, oder vielleicht auch nicht, weiß nicht, wie es euch geht, ist diese Beschneidung. Beschneidung, das ist ja gerade so mächtig in, ne? Da redet ja jeder drüber. Also die Zeitungen berichten über die besten Zeremonien und Beschneidungsinstitute werben in Zeitungen und ich habe auch ständig Werbung im Arche-Briefkasten. Natürlich nicht, ne? Totaler Quatsch, was ich hier erzähle. Wer von euch hat in der letzten Woche von Beschneidung gesprochen? Okay, einer. Im letzten Monat, du darfst dich ja wieder melden, weil du ja, hat einer von euch im letzten Jahr über Beschneidung gesprochen? Ja, so ganz zaghaft. Also Beschneidung, so meine Wahrnehmung, ist so weit weg vom Alltag eines Schleswig-Holsteiners wie die Erde von der Sonne. Also, was nun? Was sollen wir mit diesem Beschneidungsbeschrieb, den Paulus da macht, anfangen? Da muss man wissen, Paulus war Jude. Das wisst ihr bestimmt. Paulus war Jude, bevor er Christ wurde. Und er war sogar ein Pharisäer. Das waren die besonders guten Juden. Das waren die, die sich an alle Gebote und Gesetze gehalten haben. Das waren die, die ganz besonders fromm gelebt haben. Und vor allen Dingen, die haben sich auch darauf was eingebildet, dass sie Pharisäer waren und dass sie besonders fromm gelebt haben. Und Paulus war da noch ein ganz besonderer, weil er konnte seinen Stammbaum sehr weit zurückverfolgen. Er wusste zum Beispiel auch ganz genau, dass er als Baby an dem genau richtigen Tag für einen Juden beschnitten wurde. Das war auch ganz wichtig, denn Beschneidung war da das Kennzeichen für Religionszugehörigkeit. Das war irgendwie aber, jetzt wird es vielleicht ein bisschen intim, nicht ganz so sichtbar, dass man beschnitten war. Und ich weiß auch nicht, wie das damals bei Personenkontrollen dann überprüft werden konnte, zu welcher Religion man gehört. Aber das malen wir uns jetzt mal nicht aus. Aber damals, zur Zeit von Paulus, zur Zeit von Jesus, war Beschneidung etwas rein Äußerliches. Das wurde von Menschen durchgeführt, an einem Menschen, und das war das sichtbare Zeichen dafür, dass man Jude war, dass man zum Volk Israel gehörte. Und Paulus, in dem, was er da beschreibt, erweitert den Begriff der Beschneidung, beziehungsweise er führt eine christologische Sicht darauf ein. Er sagt, wir Juden, er ist ja irgendwie dann immer noch ein bisschen Jude gewesen, wir Juden haben die Beschneidung, diese äußerliche Beschneidung, aber die Beschneidung der Christen, das ist die Taufe. Statt Beschneidung, wie wir es bei den Juden haben, als rein körperliches Zeichen, gibt es nun als Christusbeschneidung die Taufe. Und er führt dann auch aus, dass wir alle diese Christusbeschneidung benötigen. Ich glaube, die Formulierung im Vers 11, die würde ich eher als kleinen Scherz auffassen, weil er da ja fragt, gibt es denn, na, die Beschneidung brauchen alle die, die unter der Herrschaft der Sünde leben und oder unter der Herrschaft der Sünde standen. Und ich würde mal behaupten, damals gab es keinen Menschen, der da nicht drunter stand und heute auch nicht, außer wir haben Jesus. Also Paulus baut da sogar ein bisschen Witz in seinen Schreibstil hinein. Wir alle brauchen oder brauchten die Taufe. Aber das wisst ihr bestimmt auch, aber es ist immer wieder gut zu hören, in der Taufe passiert eben viel, viel mehr als in dieser Beschneidung der Juden. Es geht um Sterben in der Taufe und es geht um Auferstehung in der Kraft Gottes in der Taufe. Gott ist es, der lebendig macht. Und das ist nicht nur fürs Fühlen, sondern das ist fürs Wissen. Das gibt Sicherheit. Auch wenn wir es nicht immer fühlen, dass wir getauft sind oder zu Gott gehören, manchmal kommen da Zweifel, aber das Wissen darum, das gibt Sicherheit. Ich habe jetzt eine kleine Illustration vorbereitet, habe ich extra auch auf eine Folie geschrieben. Und David hat mir gesagt, es gibt zwei freiwillige Damen, Dagmar und Barbara, und euch beiden möchte ich jetzt mal nach vorne bitten. Jetzt bin ich hier ein bisschen angebunden, aber ich lege das Mikrofon gleich zur Seite. Wer von euch beiden möchte Jesus sein? Okay, du bist Dagmar, ne? Okay, Dagmar, du bist Jesus, du hast erstmal Pause. Barbara ist jetzt mal ausnahmsweise die Barbara. Irgendwie ist sie so ein bisschen tot, weil, jetzt bin ich ausnahmsweise mal was ganz Schlimmes, ich bin nämlich das Böse, weil ich habe Macht über dich. Ich habe Macht über dich und du musst mir gehorchen. Und du bist so wie an einer Kette, ne, wenn ich dich ziehe, musst du zu mir kommen, ich ziehe jetzt an der Kette. Und sie muss hinter mir herlaufen und sie ist eine Gefangene und muss mir folgen und abweichen von dem Weg geht nicht, weil sie ja unter der Herrschaft der Sünde oder des Bösen steht. Und sie ist nicht fröhlich, ne? Also wer würde gerne an so einer Kette durch das Leben geführt werden? Und sie hat keine Lebensqualität. Man könnte auch sagen, sie ist so ein bisschen dressiert. Und die Macht der Sünde, das können dann ja auch ganz viele Dinge sein. Das können Süchte sein, Abhängigkeiten, Menschenfurcht, Menschensucht, Liebessucht, Sucht nach Verliebtsein, Kaufsucht, Geldgier, Zukunftsangst, Fresssucht, Arbeitssucht, Pornografiesucht, alles Mögliche. Also unter der Macht der Sünde zu stehen, das ist ganz schön vielschichtig. Und vielleicht vielschichtiger, als wir denken oder uns ausmalen können. Aber dann kommt Jesus. Sie lernt Jesus kennen. Ja, Jesus, jetzt komm mal zu Barbara. Und was macht Jesus als erstes? Kinderstunde, erste Lektion. Genau, Jesus zerreißt die Kette. Die Macht der Sünde über Barbara ist zerbrochen. Ich ziehe. Genau, und sie winkt mir zu. Und sie wirkt lebendig. Und sie dackelt mir nicht mehr hinterher. Sie ist befreit. Und sie erkennt vielleicht auch Dinge, die sie vorher nicht erkannt hat. Sie freut sich am Licht. Vielleicht nimmt sie auch auf einmal Blumen wahr und schnuppert daran und merkt, wow, die Schöpfung ist so richtig schön, so ein richtig tolles, neues Leben. Aber wir leben ja in so einer, man nennt das ja immer so, Zwischenzeit. Das Königreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist schon angebrochen, aber sie ist noch nicht vollendet. Wir warten darauf, dass Jesus endlich wiederkommt. Und das müssen wir aushalten. Und deswegen ist das Böse, ne? Ich bin ja leider das Böse, die Rolle wollte ich keinem von euch zumuten, ich bin ja auch noch da. Und Barbara ist jetzt, weiß nicht, wie lange bist du schon mit Jesus unterwegs?
Seit ich so
16
bin, also
30 Jahre. Krass. Also 30 Jahre ist sie schon mit Jesus unterwegs. Und trotzdem trete ich dir hoffentlich nicht zu nah und ich kenne dich auch gar nicht so gut, aber trotzdem gibt es ja immer noch so die Versuchungen des Bösen in deinem Leben. Durchaus, ja. Und manchmal gewinnt die Sünde dann doch vielleicht die Oberhand und manchmal verlierst du vielleicht Jesus aus dem Blick. Ne? Du guckst jetzt ja auch schon gerade mich an und nicht mehr Jesus und dann rufe ich dich so vielleicht mal ganz leise, Barbara, Barbara, komm doch mal und ich rufe und Jesus hat, und du guckst gar nicht zu Jesus, guckst zu mir und du lässt dich, reißt dich davon, Jesus lässt jetzt einfach mal los. Und auf einmal ist sie wieder hier. Vielleicht nicht nach 30 Jahren Christsein so extrem, aber so ein bisschen. Und du kennst Jesus und brauchst trotzdem die Anerkennung von Menschen. Mehr als es eigentlich nötig war. Du brauchst den Zuspruch von Menschen und kannst ohne nicht leben, obwohl Jesus doch da ist. Wie kommt das? Dass man trotzdem irgendwie immer wieder Jesus aus dem Blick verliert. Barbara lebt das neue Leben mit Jesus und sie freut sich an der Seite, an der Hand von Jesus, aber trotzdem ist da eben diese Macht der Gewohnheit. Ne? Wenn man mit der Herrschaft der Sünde groß geworden ist, dann ist diese Stimme der Sünde oder die Stimme des Bösen, also meine Stimme, so gewohnt und so vertraut. Komm zu mir. Und dann kam sie auf einmal, weil man das irgendwie sich antrainiert hat. Ne? So, du bist darauf trainiert zu hören. Und deswegen ist es gut zu wissen und nicht nur zu fühlen. Wenn du getauft bist, dann ist deine Taufe echt. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann ist deine Entscheidung für Jesus echt. Dann ist das kein Fake, dann ist das keine Fälschung. Aber wir leben noch hier und wir haben diese beiden Mächte. Und für mich sind diese Fallen, wenn man dann Jesus aus dem Blick verliert, wieder Mist baut, auch immer wieder Wachstumshilfen, weil sie führen uns vor Augen, wo Jesus noch Hand anlegen könnte, müsste, sollte, wenn du ihn denn lässt. Aber Barbara ist das Kind von Jesus, weil jetzt braucht Jesus nur einmal irgendwie rufen. Barbara! Und zack, und sie ist wieder da. Oder Barbara kommt von selber darauf. Und eigentlich weiß sie es. Mit Jesus bin ich richtig gut bedient und viel besser als hier mit... Viel besser mit ihm. Und außerdem hast du noch einen Mann, glaube ich. Ne? Mit dem hast du es dann sowieso. Du hast die Fülle. Und Kinder auch, habe ich so grob gesehen. Perfekt. Also ihr dürft euch wieder setzen. Vielen Dank. Also ich sagte, Jesus ist noch nicht wieder da. Und bis dahin müssen wir damit klarkommen. Barbara muss mit klarkommen. Aber wahrscheinlich, oder vielleicht habt ihr euch auch ertappt gefühlt. Die Sünde darf euch noch angreifen. Die Sünde darf uns noch angreifen. Und sie ist durch den Triumph von Ostern besiegt. Aber die Umwandlung in diesen neuen Menschen ist ein dauerhaftes Training. Unsere Position, die ist verändert. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu ihm. Wir wissen, dass wir einen Platz in der Ewigkeit haben. Aber es braucht eben, bis alle Muskelpartien trainiert und definiert sind. Es braucht, bis dein Charakter komplett in das Bild Jesu verändert ist. Und das ist sogar gut für uns, dass das Leben mit Jesus eine Lebensschule ist. Und jetzt kommt als dritter Punkt das Enteisungsspray. Uns fehlen nämlich noch ein paar Verse, die Verse 14 und 15. Und da hilft mir das Enteisungsspray als Bild. Und ich bin dann auch ein bisschen dankbar, dass wir noch nicht so richtig Frühling haben, sonst wäre das jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Vielleicht habt ihr heute Morgen auch ein bisschen Kälte gehabt. Und ich lese Kolosser 2, die Verse 14 und 15. Den Schuldschein, den uns wegen der nicht befolgten, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. Wow, in diesem Abschnitt steckt ein richtiger Schatz, nämlich der, dass die Schuldfrage geklärt ist, für immer, für alle, für Ewigkeit. Und die Voraussetzungen dafür, die haben wir uns gerade angesehen. Und diese Verse bestätigen die Illustration. Die Mächte und Gewalten sind entwaffnet. Du brauchst keine Angst mehr haben, du bist ein Kind des Siegers. Es gibt keinen Schuldschein mehr. Das ist doch richtig gut, oder? Aber wir müssen diesen Sieg von Jesus, dieses Angebot von Jesus auch immer wieder annehmen. Es hilft nichts, wenn wir sagen, ach, die Bibel, da stehen so viele gute Dinge drin. Quasi manche sagen ja auch, das ist ein Wertekanon oder ein Verhaltenskodex. Wenn du das alles einhalten willst, was Jesus in der Bibel fordert, aus deiner Kraft, guck in eure Augen, ne? Ihr denkt alle, oh, genau, habt ihr schon auch mal gehört? Dann hast du richtig was zu tun und ich verspreche dir, du wirst scheitern. Du wirst scheitern, du wirst scheitern, du wirst scheitern, wenn du die Bibel nur als irgendwie Regelwerk verstehst, um in den Himmel zu kommen. Dann funktioniert es nicht. Jetzt kommt nochmal das gefrorene Auto. Gefrorene Autos, die machen doch Freude, oder? Also, mir fehlt dann fast immer das passende Werkzeug. Dann finde ich eine CD-Hülle, aber die gibt es auch immer weniger und dann kratze ich damit oder mit bloßen Fingern, weil das Eisspray habe ich ganz selten dabei. Ne? Und dann habt ihr es auch schon mal erlebt, ne? Dann ist das Auto vereist und ihr merkt, ach, der Winter kam ja wieder so überraschend. Und manchmal kommt sogar Eisregen und dann ist dann eigentlich formschönes Auto irgendwie komplett aus der Form geraten. Und so kann man sich auch ein bisschen das Leben ohne Jesus vorstellen. Deswegen war die Illustration mit Barbara so ein kleines Beispiel. Die Stimme ihres Herrn hören. Und das gefrostete Auto soll so ein anderes Bild sein, das helfen kann. Was tun, um an den Kern das echte Leben oder eben an dieses dahinter versteckte Auto herankommen? Man kann auf den Sommer warten. Man kann auf bessere Zeiten warten. Man kann sich hinsetzen. Passivität nennt man das auch, ne? Frage am Rande, ne? Was ist das liebste Möbelstück des Teufels? Das Sofa. Die lange Bank. Sofa ist auch gut, aber die lange Bank. Genau. Oder, ne, wenn man an sein Auto möchte, kann man auf den Sommer warten oder man legt selbst Hand an. Aber bei so einem Zustand, man kann kratzen mit der Hand, man kann auch versuchen, warm zu hauchen. Hammer und Meißel ist vielleicht nicht ganz so empfehlenswert, weil wenn man das aus durchstößt, gibt es Beulen und das wollen wir ja auch nicht. Ich hatte mal was ganz Tolles. Ich hatte mal ein Auto mit Standheizung per Fernbedienung. Da habe ich drauf gedrückt, eine halbe Stunde gewartet und ich hatte mal, mein Auto sah mal so aus und dann war es innen drin warm und ich konnte nur so die Platten abschieben und so ist es, wie Jesus es mit deinem Schuldschein macht. Oder, wenn es nicht ganz so vereist ist, ist Jesus quasi das Enteisungsspray. Einmal sprühen und wie von Wunderhand ist das Eis getaut oder das Eis gebrochen. Und für uns als Jünger Jesu, die mit Jesu unterwegs sind, stellt sich, glaube ich, immer mal wieder die Frage, habe ich noch irgendwo einen Eispanzer und darf Jesus an diesen Eispanzer tatsächlich ran? Vielleicht habt ihr euch bei Stichworten ertappt gefühlt oder bei der Illustration mit Barbara und Dagmar ertappt gefühlt. Vielleicht hast du eine Stelle, wo das ganz schön kalt ist, wo du dringend eine Eisspray-Behandlung brauchst. Und das tut überhaupt nicht weh. Ne? Also Hammer und Meißel, das tut weh und hinterlässt Beulen. Aber wenn Jesus an deine Wunden ran darf, wenn Jesus an das ran darf, wobei die Dinge vielleicht nicht ganz so sauber laufen, wo du in Sünde lebst, da kannst du Befreiung erleben. Da werden Lasten, da werden dir Lasten abgenommen. Ne? Es gibt doch nichts Schöneres als das. Ich muss gerade ganz viel Holz hacken. Was freue ich mich, wenn ich mit dem Holzhacken durch bin? Dann habe ich eine Last weniger. Oder wenn man einen schweren Rucksack trägt, dann ist man doch froh, wenn man ihn absetzen kann. Das ist so die Frage heute Morgen. Lässt du Jesus immer wieder an dich ran, Wunder wirken? Wie viel guckst du zu ihm? Wie viel guckst du in die falsche Richtung, auf Lebensumstände, auf Dinge, die in deinem Leben nicht so toll sind? Oder hast du immer wieder den Blick auf Jesus, der dir sagen darf, hey, ich bin doch bei dir. Und bei mir hast du es gut. Wenn du mit mir unterwegs bist, dann kannst du sogar Tulpen erkennen, die du vielleicht vorher gar nicht erkannt hast. Kannst du Jesus vertrauen? Kannst du dich auf Jesus einlassen? Und bist du bereit, immer wieder, oder ja, bist du bereit, eine neue Stimme hören zu lernen? Beziehungsweise bist du bereit, immer wieder auf die Stimme deines Heilands zu hören? Ich möchte jetzt für euch beten. Ich kenne euch nicht so gut, aber ich möchte für euch beten, weil als Geschwister haben wir den gleichen Herrn und den gleichen Geist. Ja, lieber Herr Jesus, habt du Dank für diesen wundervollen Morgen. Habt du Dank für diese tolle Gemeinde. Habt du Dank für diese tollen Menschen, die du so wunderbar gemacht hast, die du liebst. Danke, dass du für alle von uns den Schuldschein zerrissen hast. dass du den Schuldschein ans Kreuz genagelt hast, dass wir reingewaschen sind mit deinem kostbaren Blut. Und Jesus, ich bitte dich von Herzen, nimm du uns immer wieder an die Hand. Du wirst uns nicht loslassen. Und bitte hilf du uns, dass wir immer wieder registrieren, merken, wahrnehmen, wie gut es an deiner Hand ist. Dass wir aufhören, nach anderem zu suchen, dass wir aufhören, auf die falsche Stimme zu hören, sondern dass wir immer wieder auf dich blicken. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, der Herzen frei macht, der Menschen verändert, der uns rettet. Hab du Dank für diesen Sonntagmorgen und komm du mit deinem guten Heiligen Geist und segne jeden Einzelnen und segne diese Gemeinde damit. Amen.